Aber mit diesen Liedern habt ihr uns inhaltlich schon genau dahin geführt, wo wir jetzt hinkommen, in dem, was ich euch zu sagen habe, was ich so mitgebracht habe an Gedanken. Eigentlich haben wir es alles schon mal gesungen, was ich jetzt nochmal sage. Es ist wunderbar, dass Jesus Großes getan hat, dass er unser Retter ist, dass wir einen Lebensweg haben, der ewig sein wird durch ihn. Wunderbar. Mit dieser Karfreitag, wir dehnen Karfreitag aus über mindestens sieben Gottesdienste, hat Gitta gesagt, und so ähnlich ist das auch. Und das, was da alles passiert ist, da könnte man Predigtreihen noch und nöcher füllen. Und sind ja gerade in dieser Reihe, wo wir immer so normalerweise einen Vers anschauen, eine Aussage, einen kurzen Satz oder zwei Sätze, die Jesus gesagt hat. So eine Aussage. Und normalerweise reicht es, wenn wir die in den Raum stellen. Aber heute möchte ich mal so ein bisschen das drumherum auch lesen, weil es uns hilft zu verstehen, was da passiert ist, und weil ich mich auch darauf beziehen werde. Wir sind dann also bei Lukas 23 und fangen an zu lesen in Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das haben wir letztes Mal uns zusammen angeschaut, was das zu bedeuten hat. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aus Matthäus 27, Vers 44, da wissen wir, dass zunächst beide Verbrecher auf diese Art gehöhnt haben, Jesus verspottet haben, beschimpft haben. Matthäus 27, Vers 44, ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Dann aber muss sich bei ihm etwas gewandelt haben. Denn Lukas berichtet weiter, Vers 40. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er zu Jesus: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also, wir wollen uns diesen einen Vers anschauen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Da hängen also drei Leute an Kreuzen, eine Leidensgemeinschaft. Manchmal werden wir hineingestellt in solche Leidensgemeinschaft, im Krankenhaus mit anderen Leuten im Zimmer, die ähnliche Krankheiten haben, oder wenn man ins Gefängnis kommt, dann hat man auch andere Leute um sich herum. Man kennt sich nicht, aber plötzlich teilt man ein Schicksal. Vielleicht gab es Ähnlichkeiten in We Lebenswegen, aber ja, plötzlich ist man eine Gemeinschaft zusammen. Hier haben wir drei Leute, drei Männer, drei Kreuze. Die kennen sich nicht, hatten verschiedene Lebenswege. Und hier laufen plötzlich ihre Lebenswege zusammen. Zur selben Zeit, am selben Ort wird ihr Todesurteil vollstreckt. Und man staunt. Also, Das ist also eine Szene voller Blut und Schmerz und Erniedrigung. Und dann denkt Jesus an seine Peiniger, bittet für sie um Vergebung. Er wird verhöhnt und er wird verspottet. Und dann in dieser ganzen Situation ergibt sich ein Gespräch, das man so eigentlich nicht erwarten würde, wo die dort hängen unter Schmerzen und Folter. Es sind drei Menschen am Kreuz, sind alle drei verurteilt, ohne Aussicht auf irgendwie auf Rettung, ohne irgendeine Perspektive. Das hier ist das Ende und es wird langsam kommen, ganz langsam. Und plötzlich bittet ein Verbrecher einen anderen Verbrecher, also Jesus, ne, muss man ja in dem Moment als Verbrecher wahrnehmen, wenn man das von außen sich so anschaut. Also ein Verbrecher bittet den anderen Verbrecher darum, dass er etwas tut. Denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Ich weiß nicht genau, wie er darauf kommt. Vielleicht durch das Schild oben drüber. Jesus, König der Juden. Oder ob er mitgehört hat, was Jesus bei seinem Verhör im Gerichtssaal zu Pilatus gesagt hat. Vielleicht auch das. Johannes 18, Vers 36 lesen wir das. Da hat Jesus geantwortet, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Vielleicht hat er das gehört. Ob er verstanden hat, was Jesus da gemeint hat. Ob er verstanden hat, worum er da gerade bittet. Es hat jedenfalls genügt, egal ob er verstanden hat oder nicht, es hat genügt, damit Jesus zu ihm sagt, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wörtlich heißt es da, Amen, ich sage dir, so eine Bekräftigung. Amen wird ganz unterschiedlich übersetzt, wahrlich, oder man könnte sagen, das ist gewisslich wahr, du kannst dich darauf verlassen. Das gilt felsenfest, garantiert wirst du mit mir heute noch im Paradies sein. Das Paradies, das war den Menschen ja schon lange vor Jesus ein Begriff, besser wahrscheinlich sogar als heute. Ich weiß nicht, wo kommt der Name oder dieser Ausdruck heute noch so vor, ne? Paradies, Werbebranche vielleicht, Einkaufsparadiese, ne? Keine Ahnung, Bettenparadies oder so. Das Wort Paradies, das stammt wohl anscheinend aus Persien und bezeichnet einen Garten oder einen Park. Und das ist dann so als Fremdwort in die griechische Sprache gekommen. Und die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, die benutzt das Wort Paradies für den Garten Eden, also für diesen Garten, den Gott für die ersten Menschen angelegt hat. Sie lebten dort herrlich entspannt, voller Freude und Frieden, noch ohne Sünde und all die Folgen, die die Sünde mit sich brachte später. Ihre Gemeinschaft mit Gott war dort im Paradies noch völlig ungetrübt. Und in diesem ersten Paradiesgarten, da stand der Baum des Lebens. Der heißt so, weil seine Früchte den Menschen unsterblich machen. Und als Adam und Eva dann später aus dem Garten Eden verbannt wurden, da konnten sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen und mussten folglich sterben. Wurden sterblich. Und so, das ist der Fluch über die ganze Menschheit, der uns anlastet. Aber ich denke, die Sehnsucht im Herzen, die blieb nach diesem Paradies, nach dem, was die Menschen schon mal kannten. Dieses Schöne, die Gegenwart Gottes, wo Zugang ist zu Gott ohne irgendein Hindernis. Die Sehnsucht nach dem Paradies. Und dieser Verbrecher dort am Kreuz, der hat wohl diese Sehnsucht auch. Und Jesus verspricht ihm, dass sie nicht ungestillt bleibt. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er soll wieder dahin kommen, wo die Menschen ursprünglich herkommen, zu einem wundervollen Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben, das weder von der Sünde noch von ihren ganzen leidvollen Folgen geprägt ist. Im Himmel wird sich der Kreis zur Schöpfung schließen. Da wird alles wieder sehr gut sein. So wie es ganz am Anfang war, wo Gott gesagt hat, doch, das ist sehr gut. Da wird der Verbrecher unsterblich. So wie es Adam und Eva ursprünglich waren und wie es eigentlich gedacht war. Ob der Verbrecher gewusst hat, worum er da bittet? Egal, Jesus hat es ihm zugesagt. Manche Bibelausleger hat es irritiert, dass Jesus das so sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist. Muss nicht auch dieser Verbrecher dann irgendwann diesen letzten Gerichtstag Gottes einmal abwarten? Muss er nicht da zusammen mit allen anderen vor Gottes Thron stehen, vor seinem Richter, bevor er dann mit allen Heiligen in Gottes neue Welt aufgenommen werden kann? Das könnte man fragen. Manche haben versucht, das Komma deshalb anders zu setzen, hier in diesem Satz, oder das heute an eine andere Stelle zu stellen, etwa so: Amen, heute sage ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Hätte man diese zeitliche Schwierigkeit aufgelöst. Aber macht das wirklich Sinn? Würde einer so reden? Wann soll Jesus das denn sonst sagen, was er gerade sagt, als jetzt, heute? Also ich finde das nicht sehr plausibel. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Erlebniswelten haben. Wir leben in einer Welt, die von der Zeit geprägt ist. Wir können uns das gar nicht anders vorstellen als zeitlich, unser ganzes Erleben. Das Paradies aber gehört in den Bereich der Ewigkeit. Da wird die Zeit nicht mehr sein, wie es in der Offenbarung des Johannes einmal heißt. Wenn sich im Tod Leib und Seele trennen, dann ist nur noch der menschliche Körper etwas, was der irdischen Zeit unterworfen ist. Der ruht dann bis zum Gerichtstag Gottes und die Seele verlässt die Zeit und erwacht sofort zum Gericht. So stelle ich mir das vor. Der gläubige Verbrecher dort am Kreuz, der konnte nach der Zusage von Jesus damit rechnen, wenn er da demnächst am Kreuz stirbt, dann wird er sofort als nächstes aufwachen und die Stimme des Königs hören, des ewigen Königs. Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und die tausende von Jahren, die in unserer zeitlichen Welt vielleicht dazwischen liegen, die würde er gar nicht wahrgenommen haben. Und darum gilt das für ihn, was Jesus sagt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sozusagen die andere Dimension, der Zeitsprung quasi. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Aber die Theologen streiten, ihr dürft gern weiter streiten mit mir. Also das letzten Endes werden wir das alles erst klären können, wenn wir mal ankommen. Mit seinem Vertrauen auf Jesus hat dieser Sünder sein Todesurteil überwunden. Jesus verkündet ihm, Gottes Todesurteil ist aufgehoben. Dein Todesurteil, das Gott über dir gesprochen hat. Du wirst begnadigt zu ewigem Leben im Paradies. Wir merken dieses Kreuzeswort, dieses zweite Kreuzeswort, das hat auch ganz viel mit dem ersten zu tun, was wir letztes Mal behandelt haben. Das erste, was Jesus am Kreuz gesagt hatte, das war ein Gebet um Vergebung. Da hat er für die Sünder gebeten. Vater, vergib ihnen. Und mit seinem zweiten Kreuzeswort, da spricht er einem Sünder wie exemplarisch die Sündenvergebung zu. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die Sünden werden dich nicht zurückhalten können. Und wir dürfen diese beiden Aussagen von Jesus am Kreuz durchaus auch auf uns beziehen. Denn Jesus hat das Paradies ja nicht nur diesem einen Sünder versprochen, sondern allen Sündern, die an ihn glauben und die ihn um Hilfe bitten. Der Apostel Johannes, der durfte in einer Prophetie ziemlich vieles wahrnehmen oder in diesen verschiedenen Prophetien wahrnehmen und hören. Und er hat auch gehört, was Jesus, der erhöhte Jesus, zu sagen hat. Also der Jesus, der die Königsherrschaft im Himmel schon angetreten ist. Der hat der Christengemeinde in Ephesus folgende Botschaft zukommen lassen. Und das hat Johannes aufgeschrieben. Offenbarung 2, Vers 7 können wir das nachlesen. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Mit seinem Vertrauen in Jesus hat der Verbrecher am Kreuz sein Todesurteil überwunden. Jesus hat ihm Leben zugesagt und mit dem Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn können wir alle das göttliche Todesurteil überwinden, das wegen der Sünde über uns verhängt wurde. In einer Predigt in Kapernaum hat Jesus es ganz allgemein verkündigt und sogar mit doppeltem Amen bekräftigt. Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wir würden heute wahrscheinlich sagen, ich versichere euch, also echt, so wird es sein. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und deshalb müssen wir uns jetzt noch näher anschauen, was das denn heißt, zu glauben. Was es mit diesem Glauben auf sich hat. Dem Verbrecher sagt Jesus das Leben im Paradies zu, weil er sich glaubensvoll an ihn gewandt hat. Also was beinhaltet denn der Glaube, um den es Jesus geht? Und ich denke, das erkennen wir, wenn wir uns diese Szene noch einmal genauer anschauen. Also da hängt Jesus zusammen mit zwei anderen Verbrechern. Er wird zwischen ihnen gekreuzigt. Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt zu erwarten, wenn man die Geschichte so anschaut, was Jesus so alles, also wie es so mit Jesus in seinem Leben voranging. Er hatte ja viele Anhänger. Menschen, die ihn unterstützt haben und die das Gleiche geglaubt haben, zum Teil ähnlich gehandelt haben wie er. Also logischerweise hätte die Verurteilung durchaus auch seine Anhänger treffen können. Jesus hätte mit einigen seiner Jünger da gekreuzigt werden können. Zum Beispiel mit Petrus, der hat immerhin einem Diener des Hohepriesters ein Ohr abgehauen, als Jesus verhaftet wurde. Nur mit dem Schwert hat er ihn angegriffen. Und doch, Jesus wurde hier zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt, nur er. Und sogar sein eigenes Kreuz war gar nicht ursprünglich für ihn gedacht gewesen. Es war für Barabbas gedacht, für einen weiteren Verbrecher. Aber im letzten Augenblick nahm Jesus diese Stelle von dem Barabbas ein. Barabbas war ein Aufständischer, ein Mörder. Er hätte an diesem Tag hingerichtet werden sollen. Schließlich hat Pilatus ihn begnadigt. Zum Passafest wurde wohl traditionell ein Verbrecher, ein Verurteilter in irgendeiner Form begnadigt. Pilatus hatte angeboten, dass das Jesus sein könnte, dass er ihn begnadigen würde. Aber das Volk wollte Barabbas, den Verbrecher und Mörder, freilassen. Und so wurde Jesus hingerichtet. Das ist der Platz, den Jesus eingenommen hat, den Platz eines Aufständischen und Mörders, eines Verbrechers. Das Ganze ist kein Versehen, dass Jesus mit Verbrechern gekreuzigt wurde und dass er selbst den Platz eines Verbrechers eingenommen hat. Das alles war Gottes Plan. In einer späteren Verfolgungssituation, als Jesus dann schon längst nicht mehr auf der Erde war, die Christen mit dem Heiligen Geist anfingen, Gemeinde zu bauen und die Botschaft von ihm zu verbreiten, da haben sie einmal gebetet. Steht in der Apostelgeschichte. Sie haben gebetet folgendermaßen, ich finde das immer wieder faszinierend. Die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. So haben sie gebetet. Die waren überzeugt davon, dass das alles von Gott geplant war, so gewollt war. Gott wollte es, dass Jesus zwischen Verbrechern stirbt. Das hatte sogar schon der Prophet Jesaja vorhergesagt. Er sagte voraus, dass sich der Gottesknecht unter die Verbrecher rechnen ließ. Jesaja 53, Vers 12. Und auch Jesus war bewusst, dass es so kommen musste. Seinen Jüngern hat er das vorausgesagt. Lukas 22, Vers 37. In der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollendet. So hat es vorausgesagt, bevor er verhaftet wurde. Die Bibel sagt nicht genau, warum das Gottes Plan war. Sie sagt nur, dass es Gottes Plan war. Warum musste Jesus zwischen Verbrechern hingerichtet werden? Warum musste er zu den Verbrechern gezählt werden? Ich kann mir verschiedene Gründe vorstellen. Es verdeutlicht einmal, wie absolut tief Jesus hinabsteigen musste, der ewige Sohn Gottes, der mit Gott geherrscht hat, der ja das Universum ins Sein gesprochen hat. Er musste so tief hinabsteigen wie ein Verbrecher. Oder ein anderer Grund könnte sein, es verdeutlicht auch die Position, an der wir stehen im Angesicht Gottes. Im Rückblick ist das ja klar geworden und die gute Nachricht, das Evangelium sagt das, dass Jesus dort am Kreuz stellvertretend hing. Stellvertretend für alle Menschen ist er dort gestorben. Jesus hat dort am Kreuz meine Stelle eingenommen. Ich selbst hätte dort hängen müssen. Und das heißt doch, Gott rechnet mich zu den Verbrechern. Das macht die Sünde aus uns. Verbrecher. Und ich denke, das macht Gott uns mit dieser Szene, dass Jesus zwischen den Verbrechern stirbt, auch unübersehbar deutlich. Wir haben in dieser ganzen Situation eine wirklich wichtige und todernste Illustration. Das könnte noch so ein dritter Grund sein, warum Gott das unbedingt so wollte. Wir sehen dort nämlich das ganze Drama der Rettungsaktion Gottes und wie die Menschen darauf reagieren. Wir sehen, wie Christus stirbt, um uns zu retten. Und wir sehen, dass es Sünder gibt, die glauben und umkehren. Und wir sehen, dass es leider auch Sünder gibt, die Jesus ablehnen und sogar bekämpfen. All das sehen wir in dieser einen Szene. Und schließlich vielleicht auch das noch ein Grund. Das Ganze ist ein Bild größter Hoffnung. Selbst der schlimmste Verbrecher kann Hoffnung haben, wenn man sich das anschaut. Er kann zu Jesus kommen, egal wie spät es ist in seinem Leben, egal was er schon alles verbockt hat. Er kann zu Jesus kommen und Jesus wird ihm vergeben. Das ist deutlich sichtbar in dem, was wir da sehen. Vielleicht wollte Gott uns das alles zeigen und hat deshalb Jesus zwischen den Verbrechern sterben lassen. Wir müssen uns also klar machen, eigentlich ist das Kreuz, wo Jesus hängt, mein Platz. Jesus hat diesen Platz eingenommen. Ich bin ein Barabbas, ein Verbrecher. Aber Jesus hat diesen Platz eingenommen. Das Kreuz passt eigentlich genau auf mich. Es ist nach meinen Maßen angefertigt, nach dem Maß meiner Schuld. Aber meinen Platz an diesem für mich maßgefertigten Kreuz hat Jesus eingenommen. Mein alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit ich leben kann. Wer jetzt noch sagt, ich bin doch kein Verbrecher. Ich habe doch nichts Böses getan. Ich habe doch noch keinen umgebracht. Wer so redet, der hat noch nicht verstanden, was die Sünde vor Gott bedeutet, was unsere Sünde vor ihm bedeutet. Wir sind Verbrecher gegenüber Gott. Unser Verbrechen ist, dass wir ihm nicht die Ehre gegeben haben, die ihm gebührt. Ich habe bei Spurgeon ein schönes Bild gefunden dafür, das ist ein bisschen verdeutlicht. Stellt euch vor, von einer Firma ein Firmenvertreter aus dem Osten irgendwo in den Westen geschickt, weit weg von seiner ursprünglichen Firma, und dort soll er die Firma repräsentieren. Er bekommt ein gutes Gehalt und das nimmt er auch entgegen, lebt ein gutes Leben damit, aber gleichzeitig fängt er dort, wo er ja nicht groß kontrolliert wird, fängt er an, heimlich auch noch für eine andere Firma zu arbeiten. Ein Verbrecher. Der lässt sich bezahlen, nimmt all das Gute entgegen und arbeitet eigentlich für jemand anderen. Und das ist die Situation für jeden Sünder. Er wurde von Gott in die Welt gesandt. Gott gab ihm Talente, viele Möglichkeiten, diese einzusetzen. Gott hat ihn gesegnet mit Gesundheit und mit Kraft. Gott hat ihm viele Möglichkeiten gegeben, ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen. Und was macht der Sünder? Er nimmt die ganzen guten Dinge, die Gott ihm gibt, und missbraucht sie. Der Sünder dient einem anderen Herrn. Er vergeudet seine Zeit und missbraucht seine Kraft mit den Vergnügungen der Sünde. Dann hat er Gott beraubt. und ist ein Verbrecher. Das ist unser Zustand, wenn wir uns noch nicht an Jesus gewandt haben, damit er uns hilft. Wir sind Verbrecher gegenüber Gott. Jetzt sehen wir in dieser Szene, die dort beschrieben wird, dass Verbrecher sehr unterschiedlich reagieren können. Der eine Verbrecher, der verhöhnt Jesus. Dieser Gekreuzigte ohne jede Macht, das soll der Messias sein? So was Blödes. Wer kann das glauben? Der will es nicht glauben. Und er macht sich lustig über Jesus. Man kann Jesus ablehnen, auch heute. Es gibt so vieles, was gegen Jesus spricht. Es gibt so viele Menschen und Umstände, die uns sagen wollen, dass der Glaube etwas völlig Veraltetes ist oder ein Hirngespinst oder etwas nur für Schwächlinge, die mit dem Leben nicht klarkommen. Wenn man auf die Spötter hört, dann wird man immer Gründe finden, warum es sich nicht lohnt, an Jesus zu glauben. Und das ist die eine Reaktion, die nur so das Äußere sieht. Zum Glück gibt es auch die andere Reaktion. Man kann entgegen aller äußeren Anzeichen und Beweise an Jesus glauben. Einfach auf sein Wort hin. Einfach, weil Gott über diese Gestalt, die da so scheinbar gescheitert am Kreuz hängt, weil Gott über sie sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist dein Retter. Ihm gebe ich alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn du an ihn glaubst, dann wirst du gerettet. Wenn du ihn zu deinem Herrn machst, dann wird er dich zum Leben führen. Der zweite Verbrecher hat das irgendwann in dieser Geschichte, in dieser Szene, irgendwann erkannt. Ich weiß nicht wie. Er hat erkannt, dass er selbst ein Verbrecher ist. Und dass er zu Recht bestraft wird. Dass er den Lohn für das bekommt, was er getan hat. Und das müssen wir auch erkennen. Dass wir vor Gott Verbrecher sind und dass Gott tatsächlich ein Recht hat, uns zu bestrafen. Der Lohn der Sünde ist der ewige Tod und diesen Lohn haben wir uns verdient. Das ist die bittere Wahrheit, die wir erkennen müssen. Bevor wir gerettet werden können, müssen wir erkennen, dass wir Rettung brauchen. Bevor wir Kinder Gottes werden können, müssen wir erkennen, dass wir von uns aus zunächst mal Gottes Feinde sind. Jesus ist in diese Welt gekommen, um wen zu retten? Sünder. Sünder und Verlorene. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, hat Jesus einmal gesagt. Wenn wir nicht erkennen, dass wir überhaupt verloren sind, dann kann er uns nicht retten. Wenn wir nicht erkennen, dass wir Sünder sind, dann wird uns diese ganze Sache mit Jesus und seinem Rettungstod am Kreuz nichts zu sagen haben. Im Grunde müssen wir erst ans Ende aller unserer Möglichkeiten kommen, bevor dieses Ganze wirklich zu uns spricht. So wie der Verbrecher am Kreuz neben Jesus, der hing dort völlig hilflos, da war nichts mehr drin, nichts. Er konnte nichts mehr tun. Ja, wir tun so gern noch mal was. So gern würden wir noch was beitragen zu unserer Rettung. So ein bisschen Anstrengung, ein paar gute Vorsätze, ein paar gute Taten für Gott, damit er mich nett findet und lieb haben kann, damit wir irgendwie gute Freunde werden. Ne, oder? So nochmal. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich bin noch gut genug, um mich wenigstens ein bisschen zusammenzureißen, um Gott meine Liebe zu zeigen. Und dann muss er mich doch auch lieb haben. Aber so geht's nicht. Es ist wie bei dem verlorenen Sohn. Ihr kennt dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Der hat alles verschwendet, all seine Möglichkeiten zerstört, die er vom Vater mitbekommen hatte. In einem fernen Land, völlig am Boden, alles ausgegeben. Schließlich arbeitet er als Schweinehirt. Weit weg von zu Hause versucht es nochmal womit? Mit Arbeit. Statt gleich zurückzugehen zu seinem Vater. Und so machen wir Sünder es ganz gern. Weit weg von unserem Vater im Himmel versuchen wir noch einmal uns anzustrengen. Wir versuchen es mit Arbeit, mit guten Werken. Es wird nichts bringen. Das Einzige, was wir dadurch haben, ist Schweinefraß. Umkehren ist der einzige Weg. die Sackgasse erkennen, die eigene Schuld eingestehen, sagen, ich habe gesündigt. Das ist der einzige Weg. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir als Sünder in einer vollkommenen Sackgasse stecken. Es gibt nichts, was wir Gott bringen können. Wir können nicht repariert werden, nicht renoviert werden. Wir müssen völlig neu gemacht werden. Was hätte der Verbrecher am Kreuz noch tun können? Was hätte er noch beitragen können zu seiner eigenen Rettung? Er konnte nicht mehr den Pfad der Tugend einschlagen. Seine beiden Füße waren von Nägeln durchbohrt und festgenagelt. Er konnte sich auch mit seinen Händen nicht mehr an die Arbeit machen, um Gutes zu tun und Gott zu beeindrucken. Denn auch durch seine Hände waren Nägel geschlagen. Und doch wurde dieser Verbrecher gerettet. Das Einzige, was er getan hat, war, sich an Jesus zu wenden. Genau so und nicht anders müssen wir es auch angehen. Wir können echt aufhören, uns anzustrengen, um gut vor Gott dazustehen. Wir brauchen die Rettung, die nur Jesus schenken kann. Hast du das erkannt? Ich habe das Gleiche letzte Woche schon sehr eindringlich gefragt und ich mache das heute noch einmal. Vielleicht geht es dir inzwischen auf dem Sender, dass ich das dauernd sage. Aber keine Angst, also nächste Woche ist das Thema so ein bisschen anders. Ich glaube, da kommt es nicht nochmal vor, obwohl ich habe es noch nicht. Nee, aber nächste Woche könnt ihr wiederkommen. Also da werde ich nicht nochmal so drängeln. Aber heute muss ich es nochmal fragen. Hast du es erkannt, dass du Rettung brauchst? Hast du bemerkt, dass du mit eigener Anstrengung nicht zu Gott durchdringen kannst? Hast du bemerkt, dass du immer wieder schuldig wirst, wie sehr du dich auch anstrengst? Ist es dir schon durchs Herz gegangen, dass du Gott einfach nicht so lieben kannst, wie du es solltest? Wenn ja, das sind gute Voraussetzungen. Die Sackgasse ist der beste Ausgangspunkt für ein neues Leben. Du brauchst nur eins zu tun. Wende dich an Jesus. Sag ihm, ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ich brauche dich. Warte nicht länger. Sag es doch endlich zu Jesus. Er wartet darauf. Er hängt da für dich, neben dir, zusammen mit dir, weil du nicht weiterkommst. Wenn dir das Herz bebt und dir die Worte schon auf der Zunge liegen, dann ist das Gott, der dich zieht, der Heilige Geist, der in dir wirkt. Warte nicht, bis du diese Worte aussprichst. Jesus, denke an mich. Ohne dich bin ich verloren, Jesus. Ich brauche dich. Es ist Gnade, wenn diese Erkenntnis uns ergreift. Es ist Gnade, wenn wir uns selbst als Sünder erkennen und an Jesus glauben können. Auch dass dieser Verbrecher glauben konnte, ist allein der Gnade Gottes zu verdanken. Gerade eben noch hat er selbst Jesus verspottet, wie alle anderen. Und plötzlich spricht er Jesus an als den ewigen König, der ihn retten kann. Woher sollte dieser Glaube kommen, so plötzlich? Jesus war doch ein Verurteilter, wie er selbst. Zusammen mit ihm war er durch die Straßen getrieben worden. Mit großer Wahrscheinlichkeit war dieser Verbrecher Jesus an diesem Tag das erste Mal überhaupt begegnet. Er hatte gesehen, wie Jesus misshandelt wurde. Seine Feinde hatten triumphiert, seine Freunde hatten ihn fast alle verlassen. Die öffentliche Meinung war eindeutig gegen Jesus. Er wird wie ein Verbrecher gekreuzigt. Niemand würde darauf kommen, dass dies tatsächlich der Messias sein könnte. Der König, den Gott zum König gemacht hat. Und plötzlich erkennt dieser Verbrecher, dass der neben ihm der Retter und der Herr ist. Dass er neben dem Retter und Herrn am Kreuz hängt. Er erkennt in dem leidenden und blutenden, gekreuzigten Mann den König dieser Welt. Den Gott, der ihn retten kann. Das ist Gnade. Ein Wunder. Ohne das Eingreifen Gottes ist diese Erkenntnis nicht zu erklären. Deshalb, wenn es in dir rumort und du bekennen willst, dich an Jesus wenden willst, Das ist Gnade. Verwirf sie nicht. Das macht uns auch ganz deutlich. Kannst du glauben? Wenn du glauben kannst, das ist Gottes Gnade allein. Es ist angemessen, dass du darüber froh bist ohne Ende. Freu dich und preis Gott. Wer sich wie der Verbrecher an Jesus gewandt hat, der darf in seiner letzten Stunde sicher sein, dass auch für ihn gilt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dafür hat Jesus darauf verzichtet, sich selbst vom Kreuz herabzuretten. Er ist dort hängen geblieben, um alle Sünden, Strafen der Welt auszuhalten bis zum bitteren Ende. Auch meine, auch deine. Wer es nicht selbst versucht, sondern sich ganz auf Jesus verlässt, der wird das Leben haben. Er hat es jetzt schon. Heute. Ewiges Leben. Leben wie im Paradies. Ja, wahrlich. Das ist gewisslich wahr. Du kannst dich darauf verlassen. Es steht felsenfest, garantiert. Amen.
Vielen Dank.